Einer meiner ersten Afrika-Erlebnisse, die ich hatte, war, als ich mit meinen Eltern durch Südafrika gefahren bin und wir auf die Bluekransbrücke gestoßen sind und darüber gefahren sind. Ich weiß nicht, ob sie einer von euch kennt. Das ist eine der größten oder die größte Bungee-Sprungbrücke der Welt, aber man fährt eigentlich mit dem Auto drüber und das ist schon ganz spektakulär, wenn man über diese Bluekransbrücke drüber fährt. Und als wir so drüber fahren, da meinte mein Vater zu mir, also wir werden wahrscheinlich hier nie wieder sein, Markus, ist die Chance für dich, spring runter. Und ich, okay, das stimmt, das ist wahrscheinlich once in a lifetime. Und dann haben wir gehalten, sind da hingegangen, haben uns da registriert, also vielmehr ich, meine Eltern haben dann Abstand genommen. Und ich bin dann da hingegangen und dann ein Mitarbeiter kam und tüdelte an meinen Füßen dann ein bisschen was rum. Also so ein bisschen so ein Seil, ein Karabiner. Und er machte ein bisschen was und verband meine Füße. Und ich wurde schon so langsam nervös und meine Knie wurden zitterig. Und ich habe dann geguckt, wo ist das Seil? Ich sehe das Seil nicht. Und er führte mich dann zum Brückenrand. Aber meine Beine waren ja verbunden. Ich musste dann so hüpfen quasi zum Brückenrand. Bis dann dahin und darunter ging es dann 216 Meter. Und er beugte sich dann nochmal runter und hakte noch sowas ein. Und ich habe immer geguckt, ich sehe das Seil nicht. Und dann kam er hoch zu mir und meinte, ich bin fertig, du kannst jetzt springen. Ich sage, also, wo ist das Seil? Und er meinte, ja, vertrau mir. Vertraust du mir? Und ich, ja, also spring, das Seil, das kannst du nicht sehen, das ist unter der Brücke, das ist unsichtbar, aber es ist da, wirklich. Und ich habe geguckt, ich habe versucht, durch dieses Loch durchzugucken unter der Brücke und ich konnte es nicht sehen. Und ich habe gesagt, sorry, ich springe nicht. Ich mach mal wieder los, ich gehe mal wieder nach hinten, da sind noch andere Leute in der Reihe, aber ich kann hier nicht springen. Und dann hat er mich nochmal gefragt, vertraust du mir nicht? Ja, doch, ich vertraue dir schon, aber ich springe beim nächsten Mal. Und als Nächste, was ich mich erinnere, ist, dass ich schreiend und kreischend diese Brücke runtertaumel, in die Tiefe stürze. Und ich habe keine Ahnung, ob er mich geschubst hat oder ob ich wirklich gesprungen bin. Aber ich weiß, es war ein Seil da. Und es hat mich gehalten. Und ich kam wieder nach oben, lebend quasi von dieser Brücke raus. Und ich finde, es ist ein bisschen ein schönes Beispiel für das, was im Leben so passiert. Wie das Leben manchmal ist, weil wir nicht alles wissen. Und wir können nicht alles sehen. Und wir wissen nicht alles, was vor uns liegt und was passiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich wissen wir sogar ziemlich wenig. Wir haben keine Ahnung über die Zukunft. Wir können nicht nach vorne blicken. Und manchmal fühlt es sich sogar so an, dass wir sagen, ich sehe noch nicht mal Gott in all dem. Wo ist Gott? Aber Gott ist da. Das ist eines der Versprechen, dass wir als Christen glauben, Gott ist da und er hält uns, wie dieses Seil, was auch da war, auch wenn es an dieser Stelle nicht sichtbar für mich war. Aber im Leben stehen wir ganz oft vor diesen Ungewissheiten und wir erkennen nicht wirklich, was vor uns liegt und was passiert und wo wir da so stehen und wo wir nicht stehen und was die Zukunft hält. Wir haben keine Ahnung. Als ich vor circa 11 Jahren mich entschieden habe, nach Sambia zu gehen. Da stand ich hier und wurde ausgesegnet von der Gemeinde. Es ging damals zum Jüngerschaftstraining nach Sambia. Und mein Plan war, dass ich 6 Monate lang in Sambia bleibe und dass ich dann wieder zurückkomme und in irgendeiner Gemeinde im pastoralen Dienst einsteige. Das war so meine Idee. Ich hatte keine Ahnung, dass es komplett anders kommen würde. Dass ich eben nicht nur 6 Monate in Sambia bleiben würde, sondern letztlich sogar 11 Jahre oder 10 Jahre. Ich hatte keine Ahnung, dass ich meine Frau in einer kleinen Stadt in Sambia treffen würde. Und ich hatte keine Ahnung, dass wir 3 Kinder bekommen würden. Ich hatte keinen blassen Schimmer von dem, was mich erwarten würde. Wie die Bibel manchmal so sagt, und nicht manchmal, in einem Sprichwort sagt sie es, der Mensch macht Pläne, aber der Herr lenkt die Schritte. Wer von euch hätte vorhergesehen, dass es im Jahr 2020 und 2021 so kommen würde, wie es jetzt gekommen ist. Und dass alle menschlichen Pläne quasi über den Haufen geworfen werden. Das kann keiner vorhersehen. Wir können die Zukunft nicht sehen. Wir haben keine Ahnung von dem, was passiert. Und ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, ob wir überhaupt irgendetwas vorhersehen können. Ob wir überhaupt etwas wirklich sehen können, was passieren wird oder was nicht. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger leben, wenn ihr immer an euer Leben kurz zurückblickt oder die gerade, die jetzt zuschauen, wenn ihr kurz überlegt, was in eurem Leben schon so passiert ist. Und diejenigen, die schon ein bisschen länger leben, die können auf ein bisschen mehr zurückblicken. Aber hättet ihr gedacht, dass euer Leben so verlaufen wird, wie es verlaufen ist? Wer hätte das planen können? Hättest du das vorhersehen können? Weder die guten Dinge noch die Herausforderungen, noch die schlechten Dinge. Wir können nichts wirklich wissen, was vor uns liegt. Im krassen Gegensatz zu Gott, weil Gott weiß alles. Nicht ein bisschen oder nicht viel, sondern wirklich alles. Gott weiß alles. Psalm 139, Vers 15. Ich lese mal kurz vor. Als ich gerade noch entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie viele Tage meines Lebens? Alle Tage meines Lebens stehen in Gottes Buch, noch bevor einer von ihnen begann. Ich finde das einen echt verrückten Gedanken. Denk das mal weiter. Das heißt, alle deine Tage standen in seinem Buch. Er wusste schon jeden Tag. Und nicht nur deine, auch von deinem Nachbar, also der oder diejenige gerade neben dir sitzt. Er wusste alle Tage schon im Voraus. Und nicht nur das. Alle Tage deines Kindes, alle Tage deines Enkelkindes und alle Tage des Kindes deines Enkelkindes, alles wusste der Herr schon. Alles stand im Voraus schon in seinem Buch. Gott weiß alles. Gott wusste vor 2000 Jahren, wer von euch heute am Bildschirm oder von euch heute, die hier sitzen, ein Käsebrötchen essen würde oder Müsli. Eine völlig profane Sache, völlig unwichtig. Der Herr wusste es. Gott weiß alles. Mit Gott ist es so, dass er niemals an einen Punkt kommen wird und denken wird, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also mit Corona, wer hätte das vorhersehen können? Bei Gott ist es nicht so. Gott weiß alles. Wir können nichts vorhersagen und Gott weiß alles. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dir gerne den Predigttext heute Morgen vorlesen. Für heute Morgen. Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Und dort steht, gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu fürchten. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Gesegnet ist der, der den Herrn vertraut. Und wenn ich das so lese, dann muss ich natürlich unweigerlich die Frage stellen, an mich selbst, aber auch an euch, die heute Morgen zuseht oder zuschaut, vertraust du dem Herrn? Vertraust du dem Herrn? Denn genau darum geht es im Glauben, um Vertrauen. Vertrauen ist die Essenz unseres Glaubens. Und ganz nebenbei, Vertrauen hat nichts mit Theorie zu tun. Natürlich kann ich jetzt davon reden, aber Vertrauen ist keine Theorie, Vertrauen ist Praxis. Ich kann ja meine Frage doch mal umformulieren, damit das deutlich wird. Wann hast du das letzte Mal dem Herrn vertraut? Wann habe ich das letzte Mal dem Herrn vertraut? Heute? Irgendwann? Oder war es gestern das letzte Mal? Oder vielleicht letzte Woche? Es liegt schon ein bisschen länger zurück. Das letzte Mal, dass ich dem Herrn vertraut habe, vielleicht war es letzten Monat? Oder letztes Jahr? Oder vor 10 Jahren? Wann hast du das letzte Mal praktisch einen Glaubensschritt gewagt und dem Herrn vertraut? Vertrauen ist etwas Praktisches, nichts Theoretisches. Der Typ an der Brücke hat mich gefragt, vertraust du mir? Ich habe gesagt, ja klar, aber ich springe doch hier nicht runter. Das war kein Vertrauen, das war eine Floskel. Ich habe ihm natürlich nicht vertraut, ich habe ihm nicht geglaubt. Aber Vertrauen ist etwas Praktisches, wenn ich etwas wage, einen Schritt tue, im Vertrauen, im Glauben. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen Gott vertrauen oder auch nicht vertrauen, je nach Geschichte. Gott sagt zum Beispiel zum Noah, Noah, bau eine Arche in der Wüste. Jetzt wissen wir natürlich, wir kennen die Geschichte, aber stellt euch das nochmal kurz bildlich vor. Also Noah hatte kein Bauunternehmen, hatte keinen Kran, hatte wahrscheinlich nur sehr einfaches Werkzeug und er war in der Wüste, wo er ein Boot bauen soll. Die Arche war kein kleines Ruderboot, das war ein gigantisches Boot. Und jetzt kommt dieser Ruf und Noah denkt sich wahrscheinlich, hä? Aber er macht es, er vertraut auf Gott und er baut die Arche. Und nochmal, um das ins Bild, richtig ins Bild zu rücken, da war es heiß, es gab keinen Fluss, es gab Sand und Steine, es gab keinen See und trotzdem baut Mose diese riesige Arche. Und er baut dieses Boot ja jetzt nicht für 2-3 Wochen. Also Bibelkommentatoren rechnen damit, dass es mindestens einige Jahre, wenn nicht sogar bis zu 25, Manche Bibelkommentatoren gehen davon aus, dass es bis zu 70 Jahre gedauert hat, dass Noah dieses Boot gebaut hat. Und währenddessen er in der Wüste über Jahre hinweg dieses Boot baut, kommen natürlich ständig Leute zu ihm und lachen ihn aus. Bist du blöd? Warum baust du ein Boot? Aber Noah vertraut Gott und er handelt im Vertrauen. Ein krasses Beispiel, finde ich, von Gottvertrauen. Oder nimmt Mose. Mose kriegt den Ruf von Gott, führe mein Volk Israel aus Ägypten heraus. Und Mose tut es, es gibt da so ein bisschen eine Diskussion zwischen Mose und Gott, so ein Hin und Her, aber letztlich tut Mose das und vertraut Gott. Und er führt das Volk aus Ägypten, das übrigens ein paar Millionen Menschen sind, also Erwachsene, Kinder, Vieh, und die gehen aus Ägypten raus. Wohin? In das versprochene Land, wo aber noch keiner vorher war, selbst Mose nicht. Und er hatte keinen Google Maps, er wusste nicht den Weg, er vertraut Gott und er geht. Ohne Essen, ohne Getränke, ohne LKWs und ein Logistikunternehmen dahinter, sondern einfach zu Fuß. Gehen sie bis nach Israel, bis ins verheißene Land. Völliges Gottvertrauen. Wann hast du das letzte Mal einen Vertrauensschritt gewagt? Oder vielleicht steckst du ja auch gerade in einer Lebenssituation drin, die Vertrauen herausfordert bei dir. Das kann ja völlig unterschiedlich aussehen. Es kann ein Ortswechsel sein. Und ein Ortswechsel an sich hat ja auch schon gewisse Risiken, die das mit sich bringt. Es kann auch ein Jobwechsel sein, der vielleicht dran ist. Es könnte auch eine Berufung sein, die über deinem Leben gerade steht. Vielleicht in eine Mission oder ins Ausland oder in einen anderen Teil Deutschlands. Vielleicht beruft dich Gott zu einer fremden Kultur in ein fremdes Land. Oder er beruft dich zu einer fremden Kultur in Deutschland. Vielleicht ist es dran, jemandem zu helfen. Vielleicht ist das dein aktueller Vertrauensschritt gerade. Oder jemanden finanziell zu unterstützen, was in der gegenwärtigen Situation für viele wirtschaftlich auch wirkliches Vertrauen darstellt. Oder du sollst sonst etwas riskieren. Für uns Familie Diekmann und auch für Atazade ist es der Wechsel von der Heimat in Sambia nach Deutschland ein Vertrauensschritt, ganz aktuell, den wir gerade durchgehen. Und Jeremia ermutigt uns hier, gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und dann gibt Jeremia zwei Versprechen, die darauf folgen, wenn wir dem Herrn vertrauen. Nummer eins, und das ist diese Bibelstelle, die geht ja weiter, gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut, und dann, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu fürchten. Vertrauen auf den Herrn macht uns frei von Sorge und Angst. Und ist ja auch klar, wenn ich Vertrauensschritte wage und wenn ich dann in diesem Schritt erlebe, wie der Herr mich leitet, wie er mich durchträgt, wie er sich um mich kümmert oder aber wie ich persönlich wachse oder im Charakter wachse, in meiner Persönlichkeit, wie mein Glauben weiter wächst, dann stärkt mich das. Dann ist das so ein positiver Kreislauf, der in Bewegung gesetzt wird. Und ich gehe erstärkt aus dieser Situation heraus. Und in der nächsten Situation bin ich vielleicht noch viel mehr dazu bereit, den Herrn zu vertrauen, vielleicht für eine größere Herausforderung. Und ich wachse in meinem Glauben. Vertrauensschritte führen zu Wachstum. Und eigentlich macht die ganze Bibel nur Sinn vor dem Hintergrund des Vertrauens, wenn wir dem Herrn vertrauen und auf dem Weg mit Jesus Vertrauensschritte tun. Wie sonst sollte ich abgefahrene Bibelverse verstehen, wie zum Beispiel in Philipper 1, Vers 21. Ich lese euch das mal vor. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Philippi und er schreibt denen, denn Christus ist mein Leben. Da kann man noch mitgehen. Denn Christus ist mein Leben. Und dann schreibt Paulus, und Sterben ist mein Gewinn. Krass, oder? Was meint Paulus? Sterben ist sein Gewinn. Und dann in den Versen danach, 22 bis 24, wer nachlesen möchte, Philipper 1, 22 bis 24, schreibt Paulus dann weiter, weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und dann hadert Paulus mit diesem Gedanken vom hin und her gerissen sein. Ich würde ja jetzt gern schon sterben, aber ich habe noch was zu tun bei euch. Und ich denke nur, wie abgefahren ist das denn? Wer kann sagen, was Paulus sagt? Ganz ehrlich, wer kann das sagen? Also die meisten Menschen, die ich kenne, die würden eher sagen oder zumindest denken, ich will doch nicht sterben. Ich will doch noch heiraten. Als ich Single war, war das so mein Gebet. Herr, komm doch nicht wieder, ich will noch heiraten. Und dann irgendwann habe ich geheiratet und dann denke ich so, ja, ich würde gerne noch meine Kinder aufwachsen sehen. Und eigentlich würde ich gerne noch meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Und eigentlich würde ich noch gerne ein paar Karriereschritte wären auch noch nicht schlecht. Und ich habe noch gar nicht alles gesehen. Nach Kanada wollte ich noch, bei den Seychellen war ich auch noch nicht. Oh, es gibt noch so viel zu erledigen, ich will doch noch nicht sterben. Und Paulus macht genau das Gegenteil und schreibt, am liebsten würde ich schon jetzt sterben und bei dem Herrn sein. Das wäre das Allerbeste. Paulus spricht hier nicht aus einer Phase der Depression oder aus einer Resignation oder aus einer lebensproblematischen Phase, wo er sagt, ich möchte mein Leben beenden. Das ist nicht der Kontext hier. Paulus spricht im völligen Vertrauen gegenüber Gott. Mein Leben ist dein Leben, Herr. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Und dann kommt Paulus zu diesem Gedanken, ich will am liebsten schon jetzt bei dir sein. Das wäre das Beste. Ich könnte jetzt schon sterben. Das wäre das Beste. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Herr, geschehe. Und wenn du willst, dass ich jetzt schon sterbe, dann yes, ich bin bereit, ich will zu dir. Ja, wenn du sagst, ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, dann okay, dann bleibe ich halt noch am Leben. Das ist so der Kontext, von dem Paulus redet. Das ist sein Feuer, von dem er erfüllt ist. Völlig frei von Sorge, von Angst, er sieht gar nicht die Herausforderung. Als Paulus diesen Text schreibt, steckt er im Gefängnis. Für diejenigen von uns, die das nicht wissen, er ist Gefangener. Aber sein Blick ist auf dem Herrn und er vertraut dem Herrn. Gesegnet ist der, der dem Herrn vertraut. Dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Das macht uns frei von Sorge und Angst. Das erfüllt uns und spornt uns an. Das ist ein Versprechen, was Jeremia uns gibt. Das ist ein Versprechen, was für uns gilt, auch heute. Und das zweite Versprechen gilt auch. Dieser Bibeltext schreibt Jeremia, der den Herrn vertraut, der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und dessen Wurzeln am Bach ausgestreckt sind, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben immer grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und dann das zweite Versprechen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wer dem Herrn vertraut, wird Frucht bringen. In diesem Bild ist dieser Baum und der ist gepflanzt an diesem Bach und seine Wurzeln, die gehen Richtung Bach. Das heißt, der Baum hat immer Wasser, egal was passiert, ob Dürre, Hitze, völlig ist dem Baum völlig egal, weil seine Wurzeln sind genau da, wo sie sein sollen, am Wasser. Und deswegen kann der Baum immer Frucht bringen. Und das bringt mich zu der zweiten Frage heute Morgen. Hast du, was du brauchst, um Frucht zu bringen? Habe ich, was ich brauche, um Frucht zu bringen? Oder anders gefragt, bringe ich Frucht in meinem Leben? Wenn ich Frucht bringen will, dann muss ich voll von dem sein, was ich brauche, um diese Frucht zu bringen. Dann muss ich an der Quelle sein, sonst bringe ich keine Frucht. Als wir nach Sambia kamen und gemerkt haben, es ist ein schönes, warmes Klima, da haben wir, meine Frau und ich, nach circa einem Jahr eine Banane gepflanzt, eine Bananenstaude. Und wir haben die dann ausgebuddelt und dann, also eingebuddelt, schön das Loch ausgehoben, die Bananenpflanze eingebuddelt, das zugemacht, uns darum gekümmert, sie beschnitten, gedüngt, gepflegt, gegossen in der Trockenzeit und die Banane wuchs und wurde riesig, wunderschöne Banane, große Blätter. Und die erste Frucht bekamen wir nach 3 Jahren. Eine Banane, also für die von euch, die das nicht wissen, eine Banane braucht normalerweise maximal 1 Jahr, um Frucht zu bringen. Unsere brauchte 3 Jahre. Und dann war diese Bananenfruchtstange dort da dran und ich habe mich schon gefreut, denke so, das ist so im Durchschnitt 60 bis 100 Bananen. Unsere Banane hat 3 Bananen an dieser Fruchtstange gehabt. Und diese 3 Bananen, die waren wirklich wahr so groß wie mein kleiner Finger. Und ich habe dann irgendwann so ein kleines Bananchen geflickt und das dann so gepellt und gegessen, nur um festzustellen, es war völlig ekelhaft. Hätte noch nicht mal geschmeckt. Diese Banane war völlig leblos. Da war nichts dran, was wirklich eine Banane ausmacht, außer die Pflanze. Die war schön und die war groß und grün, aber keine Frucht. Im Gegensatz dazu hatten wir eine Passionsfrucht an einer anderen Ecke im Garten, eigentlich an der Nähe der Eingangstür, die einfach aus dem Boden heraus entstand. Die haben wir nie gepflanzt, die wuchs da einfach. Und diese Ranke wuchs und die komplette Tür war immer zugewachsen. Wir mussten die alle 2 Monate abschneiden, damit wir wieder die Eingangstür aufmachen konnten. Und diese Passionsfrucht, die wuchs und wuchs und die brachte dicke, fruchtige Maracuja-Früchte. Super, aber wir haben nichts dafür getan. Wir sind berufen, wie diese Passionsfrucht Frucht zu bringen. Darum geht's. Nicht aus Mühe und Sorge und alles so schwierig. Nein, aus Gottvertrauen heraus. Aus dem Vertrauen an Gott, weil wir an der Quelle stehen. Da entsteht die Frucht heraus in unserem Leben, weil wir unseren Fokus auf ihn gerichtet haben. Die Welt um uns herum sehnt sich nach Menschen, die Frucht bringen, positive Früchte. Meine Familie sehnt sich danach, meine Ehefrau sehnt sich danach, meine Nachbarschaft sehnt sich danach, meine Kinder, mein Umfeld, mein Land sehnt sich nach Menschen, die Frucht bringen. Heute mehr denn je. Und wir als Kinder Gottes, als Christen, die an den Herrn glauben und festhalten, sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Da, wo wir stehen. Gott will uns gebrauchen. Mit all unseren Schwächen natürlich und all unseren Dingen, die wir nicht so gut machen und wo wir noch wachsen müssen, aber egal. Da, wo wir stehen, will Gott Frucht bringen. Gott will uns gebrauchen. Wo kannst du Frucht bringen? Kannst du vielleicht derjenige sein, der Frieden stiftet oder der Konflikte löst oder der Freude dahin bringt, wo keine Freude ist? Oder wo keine Sorgen, der sorgenfreie Gedanken bringt, wo Sorgen sind. Der positive Energie dorthin bringt, wo Depression herrscht. In unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unserer Ehe, in unseren Freundschaften, in unserem Land, in unserer Stadt. Kann ich derjenige sein, der bereit ist, auf andere zuzugehen? Der die Grenzen überwindet? Kann ich vielleicht unterstützen oder helfen? Kann ich für andere Menschen ein Vorbild sein? Kann ich verwöhnen, beschenken, ermutigen? Oder vielleicht kann ich auch einfach da Frucht bringen, dass ich persönlich ein Beispiel dafür bin, wie Gott jemanden aufrichtet, der am Boden ist. Wie Gott jemanden heilt, der krank ist. Wie Gott jemanden ermutigt, der mutlos ist. Frucht bringen kann so vielfältig aussehen. Aber Gott will uns gebrauchen. Und wir haben dieses Versprechen, der dem Herrn vertraut, der wird Frucht bringen, frei von Sorge und Angst. Das ist unsere Berufung, wie der Baum, der am Bach gepflanzt ist. Und auf Gott können wir vertrauen. Gott weiß alles, er sieht alles. Für ihn ist nichts eine Überraschung, mit der er nicht gerechnet hätte. Gott weiß alles und er kennt uns, er kennt dich, er kennt mich. Und er hat uns da hingestellt, wo wir sind und wo wir hingehören, um Frucht zu bringen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast und dass du eine Berufung über unserem Leben gestellt hast. Und dass wir dir folgen können und dass wir dir vertrauen können, weil du der Fels bist. Dir können wir wirklich vertrauen, Herr. Und du weißt alles, du siehst alles. Und du hast uns gemacht. Jeder Tag unseres Lebens steht in deinem Buch, Herr. Und vor diesem Hintergrund bitte ich dich, dass du uns in dieser Woche speziell vor Vertrauensschritte stellst und wir den Mut haben und das Vertrauen in dir setzen können, diese Schritte zu wagen, Risiken einzugehen und zu erleben, wie du uns führst und leitest und wie da heraus weiteres Vertrauen erwächst und wie wir erleben, dass du in unserem Leben und durch unserem Leben Frucht bringst. Darum bitten wir dich, Jesus. Amen.